Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren.
Das Filmmagazin. Vom Campus Radio Dresden.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe vom Filmmagazin vom Campus Radio Dresden im Juli 2015. Mein Name ist Axel Rothe und mit mir hier im Studio sitzt Anne Feuerhag. Hallo.
Hallo, ja.
Wir sind, wie ihr bereits gemerkt habt, natürlich nicht Anne Feuerhag und Axel Rothe.
Doch. Hallo?
Nein, wissen es natürlich nicht.
Denn wir sind mehr oder weniger eine Urlaubsvertretung. Wie ihr an den Temperaturen außerhalb eurer Räume erkennen könnt, ist es sehr heiß. Und was man da natürlich macht, ist im Urlaub sein, wenn man schlau ist, im Gegensatz zu uns.
Genau, man kann sich das als Moderator natürlich leisten bei uns.
Ganz genau. Und das tun Anne und Axel, die sind im Urlaub. Und deswegen vertreten wir hier die beiden beim Filmmagazin. Mein Name ist Lukas Görlach und du bist?
Ja, Alm Dinger.
Genau. Und wir haben heute wieder mal eine wunderbar volle Sendung für euch parat, denn wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, was haben wir denn so bei hinter den Kulissen?
Alles beobachtet, alles geschaut und super Locations quasi aufgesucht, die spannend sind hier in Dresden Richtung Filme. Wir bleiben unserem Tempo treu, sage ich mal. Wir fangen an natürlich wie immer mit den Filmnachrichten. Dann geht's weiter mit...
Mit hinter den Kulissen, stimmt, damit habe ich jetzt angefangen, bin ich so geübt, merkst du es?
Du kommst noch rein.
Ich komme noch rein, ist meine erste
Sendung. Wo waren wir denn bei hinter den Kulissen?
Wir waren im Kick, im Kino, im Kasten und wollen da so einen kleinen Blick auf Unikinos allgemein werfen und natürlich auch auf das Kick hier an der TU Dresden, das Unikino hier in Dresden.
Das wird auf jeden Fall spannend und abschließend haben wir natürlich wie immer das Filmkränzchen. Wir haben mal wieder drei Filme ausgesucht, die mehr oder vielleicht sogar weniger spannend sind und die Filme sind unter anderem Slow West, was erst in die Kinos kommt am 30.07. Dann haben wir uns angeschaut
Heil, der ist jetzt letzten Donnerstag in die Kinos gekommen, ein deutscher Film.
Genau. Und abschließend noch ein bisschen Sex Sells. Wir haben uns Hot Girls Wanted angeschaut. Eine Doku über quasi Amateurpornografie, was auf Netflix zu schauen ist und quasi das, was ihr relativ einfach erreichen könnt. Und ich denke mal, wir haben da ein gutes buntes Potpourri da ausgesucht.
Deswegen wollen wir jetzt auch keine Zeit verlieren und fangen gleich mal an mit den Filmnachrichten. Bis gleich.
Hier ist das Campus Radio Dresden mit den Filmnachrichten.
Emma Watson entgeht Entführung. Zwei osteuropäische Mitarbeiter einer Reinigungsfirma planten die Entführung von Emma Watson. Dass der Komplott aufflog, ist einem Taxifahrer zu verdanken. Denn dieser beherrschte auch die Sprache der potenziellen Entführer und alarmierte einen Vorgesetzten und die Polizei. Daraufhin wurden die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Schauspielerin erhöht. Emma Watson scheint düstere Gestalten anzuziehen. Bereits während ihres Studiums in den USA erhielt sie Drohbriefe. Bei den Dreharbeiten zu Noah kam sogar ein von Watson besessener Fan auf das Set.
Sam Mendes verabschiedet sich von James Bond. Bei einem James-Bond-Film Regie zu führen, ist ein Fulltime-Job. Das hat jetzt auch Sam Mendes festgestellt, nachdem er seinen zweiten Bond mit dem Titel Spectre abgedreht hat. Denn mit großem Budget kommt auch große Verantwortung und vor allem auch große Anstrengung. Mendes hat die Konsequenzen für sich gezogen. Spectre wird sein letzter Bond. Am 6. November 2015 startet der Film in den Kinos.
Aladdin-Prequel geplant. Arabische Welt. Disney plant ein Prequel zum 25-jährigen Jubiläum des ersten Films Aladdin. In der Vorgeschichte steht jedoch der Flaschengeist Genie im Mittelpunkt. Anschließend greift Disney zu seiner neuesten Wunderwaffe, der Realverfilmung. Das heißt, es wird auch einen neuen Aladdin geben. Wer die Sprechrolle für Genie übernehmen wird, ist noch unbekannt. Im Original sprach der leider im letzten Jahr verstorbene Robin Williams den blauen Flaschengeist.
J.K. Rowling sucht Nachwuchshexe. Wer hat sie nicht geliebt? Die Harry Potter-Septologie. Egal ob als Buch oder als Film, war sie wohl eine der prägendsten Reihen in der Geschichte. Nun soll es im Potter-Universum endlich weitergehen. Und zwar mit der Verfilmung des Buches Fantastic Beasts and Where to Find Them. Gesucht wurde dafür noch die Besetzung für die Hauptrolle der jungen Modesty. Die wurde am 18. Juli in London gecastet. Was dabei herauskam, werden wir wohl in naher Zukunft erfahren.
Martin Freeman über seine Rolle bei Marvel. Nicht nur Daniel Brühl ist Teil von Captain America Civil War, sondern auch Martin Freeman. Damit übernimmt er seine erste Marvel-Rolle überhaupt.
Nun verriet Freeman ein paar Einzelheiten zu seinem Charakter. Ob er nun gut oder böse ist, das wird der Zuschauer nicht einordnen können. Laut Martin Freeman weiß man nie so genau, auf welcher Seite er nun steht. Man bekommt den Eindruck, dass er ein doppelbödiges Spiel spielt. Welchen Marvel-Charakter der Schauspieler nun übernimmt, erfahren wir spätestens zum Kinostart im Januar 2016.
Eigener Film für Han Solo bestätigt. Dass Disney vorhat, das Star-Wars-Franchise noch viel weiter auszubauen, ist ja hinlänglich bekannt. Jetzt wurde bestätigt, dass Han Solo seinen eigenen Film bekommen wird. Regie werden voraussichtlich die beiden Macher des Lego-Movies Phil Lord und Chris Miller führen. Wer die Rolle des Han Solo übernimmt, ist allerdings noch unklar. Im Gespräch ist gerüchtehalber Aaron Paul, bekannt durch seine Rolle des Jesse Pinkman in Breaking Bad. Eine klare Antwort auf die Besetzung wird aber wohl noch auf sich warten lassen, denn jetzt ist erstmal die Trilogie im Fokus.
Mr. Monopoly wird doch über losgehen. Die Verhandlungen zu einem möglichen Monopoly-Film gehen weiter. Nach dem Misserfolg von Battleship sind die Arbeiten ins Stocken geraten und neue Partner sind gesucht. Der Autor der Truman Show, Andrew Niccol, soll es richten. Im Mittelpunkt der Geschichte soll ein Junge aus der Turmstraße stehen. Dieser probiert alles aus, um Erfolg zu haben, und schließlich findet er heraus, was wirklich glücklich macht. Sicherlich wird das nicht die Geh-in-das-Gefängnis-Karte sein.
Hannibal-Serie sucht neuen Sender. Eine der herausragendsten Figuren der Filmgeschichte hat im Jahre 2013 eine eigene Serie bekommen. Die Rede ist vom menschenfressenden Intellektuellen Hannibal Lecter. Das erste Mal aufgetaucht ist er in dem legendären Kriminalfilm Das Schweigen der Lämmer mit Jodie Foster. Mit der Serie scheint es allerdings nicht so gut zu laufen. Muttersender NBC hatte die vierte Staffel von Hannibal bereits gecancelt. Die Suche nach neuen Produzenten gestaltet sich allerdings schwierig. Amazon und Netflix haben nämlich bereits abgesagt.
Xena kehrt mit Schwert und Schild zurück. Die Kriegerprinzessin soll zurück auf die Mattscheibe. So zumindest die Pläne von NBC und Universal. Ob Lucy Lawless wieder die Rolle übernimmt, ist noch nicht bekannt. Sam Raimi wird wieder die Serie produzieren. Wir kommen in den Genuss von Xena wahrscheinlich im Sommer 2016. Die Kriegerprinzessin war vor 20 Jahren ein Spin-off zu Herkules.
Boom Boom Boris' größter Sieg kommt auf die Leinwand. Matthias Schweighöfer will den ersten Wimbledon-Sieg von Boris Becker verfilmen. Laut Schweighöfer soll der Film die Entscheidungsgeschichte eines Idols zeigen. Anfang 2016 sollen die Dreharbeiten beginnen, der Cast ist allerdings noch unbekannt.
Das Campusradio Dresden wirft einen Blick hinter die Kulissen.
Ja, wie ihr gerade gehört habt, ist das unsere Kategorie hinter den Kulissen. Es sind hier ca. 45 Grad, nur mal um unsere Kulissen hier zu beleuchten, für alle, die jetzt die Sendung hören. Wir sind die Urlaubsvertretung für Anne und Axel. Mein Name ist Lukas und mit mir hier im Studio ist Ilja. Und wir haben natürlich mal wieder super spannende, hippe Film-Interna für euch besorgt. Was haben wir denn diesmal gemacht?
Genau, und dafür sind wir eigentlich gar nicht weit gereist. Wir sind im Kick. Ganz kurz eigentlich, das Kino im Kasten. Das ist das Dresdner Unikino, was, schon von etwas mehr als 20 Jahren gegründet wurde. Und Anne und Axel waren nicht unfleißig und nicht untätig und waren schon mal quasi vor Ort mit dir, Lukas. Und ihr habt euch das Ganze genau angeschaut und euch alles zeigen lassen. Aber bevor wir uns das Kick anschauen, wollen wir uns mal doch kurz mal die Geschichte anschauen von Unikinos.
Die ersten Unikinos in Deutschland entstanden erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten Kinos in den Städten waren zerstört worden, weswegen Ende der 1940er Jahre die ersten Filmclubs durch Anstoß der Besatzungsmächte in Westdeutschland gegründet wurden. Bis 1945 gab es so ca. 180 Erwachsenenfilmclubs, 144 Jugendfilmclubs und 12 studentische. Insgesamt mit über 150.000 Mitgliedern. Auch wenn die meisten Filmclubs irgendwann aufgrund der wiederaufkommenden kommerziellen Kinolandschaft aufgelöst wurden, blieben die Kinos an den Hochschulen meist bestehen. Heute gibt es ca. 110 Hochschulkinos in Deutschland. Rund 75 von ihnen sind Mitglied der Unifilmagentur.
So, und nach diesem kurzen Ausflug in die Geschichte von Unikinos gibt es für euch etwas andere Form eines Interviews. Wir haben daraus, da es so ausführlich war, eine kleine Reportage, einen kleinen Einblick gemacht, der euch entführt in die Geschichte und den Aufbau und die Organisation des Kicks und wie ihr natürlich zum Beispiel auch dran teilnehmen könnt.
Ein heißer Mittwochnachmittag. Wir betreten eines der zahlreichen Gebäude auf dem Campus der Technischen Universität Dresden.
Also wir befinden uns in der ehemaligen Friedrich-Engels-Militärakademie.
Heute ist von der Militärakademie natürlich nicht mehr viel zu sehen. Eigentlich sieht alles eher nach einem ganz normalen Hörsaalgebäude aus. Im modernen Foyer gibt es bunte Sitzflächen aus Holz. Es riecht noch nach Chemie. Über einem separaten Eingang steht groß Kino im Kasten. Dahinter eine ausfahrbare Theke und ein Kühlschrank. Rechts und links jeweils Eingänge in einen hellen Hörsaal.
Wie gesagt, ist halt ganz neu saniert, technisch glaube ich wahrscheinlich eine der modernsten Hörsäle. Wir haben hier zwei Anlagen drin. Einmal die Hörsaalanlage und einmal unsere. Die sind getrennt voneinander. Die drei weißen Lautsprecher oben, das ist Hörsaaltechnik.
Wir sprechen mit Paolo, dem Theaterleiter des Kino im Kasten. Begleitet wird er von Deborah und Karl. Beide arbeiten seit kurzem mit am Unikino. Bei genauerem Hinsehen fällt auch auf, dass es sich beim Raum mit der Nummer E11 in der August-Bebel-Straße 20 in Dresden doch nicht um einen normalen Hörsaal handelt. Zum einen gibt es nur zwei ganz niedrige, aber sehr breite Tafeln, die einer großen weißen Leinwand darüber Platz halten. Und dann noch das hier.
Die schwarzen Lautsprecher an den Seiten hinten, die vorne sieht man nicht. Doch, die beiden unten, die sind noch nicht oben festgemacht, das dauert noch ein bisschen. Aber hinter der Leinwand versteckt sich auch noch eine ganze Menge. Ich glaube, wir haben 10 Effektlautsprecher. Links, rechts, Center und ich glaube sogar 2 Subwoofer hinter der Leinwand stehen. Also wir haben es, glaube ich, nach unseren Möglichkeiten ganz gut ausgenutzt. Wir haben eben diesen einen sehr technikaffinen jungen Mann bei uns. Und der hat es uns, glaube ich, hier schon ganz cool eingerichtet. Wenn wir protzen wollen würden, könnte man, glaube ich, sagen, das ist 14.2. Aber nicht ganz, also technisch nicht ganz realistisch.
Aber war das jetzt alles? Einfach ein moderner Hörsaal mit einer Leinwand und einem Soundsystem? Nein, denn was den Hörsaal zum Kino macht, ist unsichtbar. Auf der Rückwand des Raumes gibt es in ungefähr 3 Metern Höhe ein breites Fenster.
Da gibt es eine ganze Menge zu zeigen, genau. Also da oben haben wir Beamer, 35mm Projektoren.
Hinter der Hörsaalwand ist eine Treppe, die auf eine 2. Etage führt.
So, in welchen Raum sind wir jetzt? Das ist der Bildwerfraum, von wo aus das Bild geworfen wird. Ich habe selber mal lange Zeit Projektionsraum gesagt und wurde darauf hingewiesen, dass Projektionsraum falsch ist, weil das der Raum ist, in dem projiziert wird. Von daher, kurz nehmen wir das BWR, das Herzstück.
Ja. In dem kleinen Raum steht viel Technik herum. Eine Serveranlage, verschiedene Anlagen für Ton, Computer und ein Beamer von der Größe eines Kühlschranks in der Mitte des Fensters zum Hörsaal. Doch das, was wirklich ins Auge sticht, sind die beiden riesigen 35mm Projektoren, die leicht schräg auf die Hörsaalleinwand gerichtet sind. Beide sind um die 2 Meter hoch und mit großen Abluftschläuchen mit der Decke verbunden.
Also wir haben 2 35mm Projektoren und einen Digitalprojektor, was man auch als überdimensionalen Beamer bezeichnen kann. Die beiden 35mm Projektoren, die benötigen wir beide, um einen Film zu zeigen, weil das, was wir hier machen, ist im Idealfall Überblendtechnik. Die wird lange nicht mehr, also die wurde jetzt, bevor eigentlich 35mm sogar schon eingestampft wurde, ist ja eigentlich auch schon wieder vorbei, das Kapitel, gab es eigentlich auch schon nicht mehr. Damals wurde schon eher in kommerziellen Kinos von Tellern gespielt. Das heißt, man hat einen großen Teller, schön die Klimaanlage an, man hat eine große Telleranlage, wo ein Film draufgespielt wird. Und der ist dann in einem Stück, wird eingelegt, läuft durch und wird wieder aufgefädelt. Dafür haben wir hier weder Platz noch Technik. Dementsprechend machen wir die Überblendtechnik, wie es vor vielen Jahren noch Standard war. Das heißt, du hast den Film aufgefädelt in 20 Minuten Rollen.
Paolo dreht sich zu einem kleinen Schrank mit mehreren Fächern um. Jedes dieser Fächer ist ungefähr 25 cm hoch und 5 cm breit und hat einen Deckel. Er öffnet ein und holt eine kleine Filmrolle heraus.
Die sehen so aus.
In dem kleinen Schrank finden mehrere Rollen Platz, denn ein einziger Film ist logischerweise immer auf mehrere Rollen verteilt.
Und du zeigst den Film in 20 Minuten Abschnitten. Sag ich mal, wenn der eine Projektor läuft, gibt es ein wunderschönes System. Das kennt man vielleicht von alten Filmen, wenn es ganz oben rechts mal komisch aufblitzt. Also in welcher Form auch immer. Wenn es eine dunkle Szene ist, ist es ein helles Pünktchen, was plötzlich aufleuchtet. Und in hellen Szenen ist es ein dunkles Viereck oder was auch immer. Und die sind dazu da, um dem Filmvorführer oder der Filmvorführerin zu zeigen, in Standard so 8 Sekunden ist die Rolle durch. Und damit weiß die Person, in 8 Sekunden muss die andere Rolle übergeblendet werden. Und wenn das nahtlos passiert, kriegt man es unten gar nicht mal mit.
Nicht ganz so alt wie die Technik, die Paolo beschreibt, sind die beiden Projektoren. Dennoch können auch diese beiden auf ein beachtliches Stück Geschichte zurückblicken. Sie wurden immerhin noch in der ehemaligen Tschechoslowakischen Republik hergestellt, einem Bruderstaat der DDR.
Also wir befinden uns in der ehemaligen Friedrich Engels Militärakademie. Vor dem Mauerfall wurde hier wirklich die NVA ausgebildet, die ganze Straße. Auch gegenüber ist ja noch die Bundeswehr, die sind halt, sag ich mal, gab es einen nahtlosen Übergang. Es war wirklich für die gesamte Zeit war das ein Militärausbildungskino. Wir haben noch bei uns im Büro, was leider nicht hier ist, haben wir sogar noch ein paar Filmrollen mit so Lehrvideos. So wie baut man eine Straße, ist vietnamesisch, also die Maschinen, also wenn man hier mal guckt, steht auch immer noch drauf, Eigentum der NVA. Das Gebäude ist meines Wissens nach von der Uni übernommen worden. Und kurze Zeit später, das war 1993, Anfang 1993, gehen, glaube ich, unsere Aufzeichnungen zurück, ist der erste Film von Studierenden hier gezeigt worden.
Bei diesem handelte es sich vermutlich um den Kultwestern »Spiel mir das Lied vom Tod« von Sergio Leone. Seitdem hat sich aber nicht nur filmtechnisch viel getan. Auch sind die Vorführungen im Kino im Kasten in den letzten Jahren kostenlos geworden. Das hat auch mit der Zusammenarbeit des Kinos mit verschiedenen Instituten und Lehrveranstaltungen an der TU Dresden zu tun. Dennoch ist klar, dass auch so ein Kinoabend immer mit Aufwand für die Studierenden verbunden ist.
Das ist unterschiedlich, weil wir halt immer gucken, wie wir es zeitlich einrichten können.
Karl ist noch relativ neu beim Kino im Kasten.
An sich gibt es auch immer was im Internet, sozusagen ein interner Bereich, wo man sich einschreiben kann für den Dienst. Aber dadurch, dass jetzt einige erst neu dazugekommen sind, da läuft das gerade erst so richtig an und deswegen ist manchmal sind dann irgendwie auch 6, 7 Leute da, obwohl es gar nicht so viele braucht. Manchmal sind es 2, obwohl es mehr gebraucht hätte irgendwie. Aber meistens sind genug da. Und dadurch, dass es ja eigentlich jetzt alles digital und über DVD, Blu-ray abläuft, kann man das auch zum Teil auch zu zweit auch machen. Aber idealer ist natürlich oder angenehmer ist, wenn mehr als 2 da sind.
Spannender als das Arbeiten mit Beamer und Blu-ray. Aber auch aufwendiger ist natürlich das Vorführen mit der alten 35mm Überblendtechnik. Doch diese hat auch Nachteile. Man braucht beispielsweise ziemlich viel Platz, um einen einzigen Film zu lagern. Und durch die chemische Herstellungsweise der Filme haben diese auch ein gewisses Verfallsdatum. Dahingehend gibt aber Paolo Entwarnung.
Also die werden erst nach langer, langer Zeit wirklich porös. Und die Zeiten, wo die noch brennbar sind, ist dank Sicherheitsfilmen auch vorbei. Das ist auch noch so eine schöne Anekdote. Wir hatten hier mal so eine Arbeitssicherheit-Begehung, wo wir ein paar Filme hier rumstehen hatten. Und dann fragte uns der Herr, ob es nicht gefährlich sei. Wo wir dann dachten, der Arbeitsschutz dürfte eigentlich mittlerweile wissen, dass es Sicherheitsfilme gibt, die nicht mehr brennbar sind.
Man merkt, wie stolz die Kika auf die Möglichkeit sind, noch 35mm Film spielen zu können.
Das ist das berühmte Knattern.
Allerdings sind nach der Sanierung des Gebäudes leider noch nicht wieder alle technischen Voraussetzungen erfüllt, um die Projektoren regelmäßig nutzen zu können.
Hier befindet sich unsere Halogenstrahlen, die leider explodieren können, weswegen wir den ungern aufmachen.
Aber für euch.
Also da würde uns der Arbeitsschutz, glaube ich, wirklich hier aufs Dach steigen.
Und die benutzt ihr auch regelmäßig noch?
Regelmäßig nicht ganz, noch nicht. Wir wollen diese Technik so lange wie möglich erhalten. Deshalb haben wir die Geräte auch rausgetragen, als es hieß, es wird umgebaut. So ein Projektor wie halbe Tonne ungefähr. Die haben wir damals rausgetragen, eingelagert und wieder aufgebaut. Die sind noch nicht endgültig ausgerichtet. Und solange das nicht der Fall ist, also wir haben jetzt schon ein paar Mal ausprobiert. Am Donnerstag lief 20 Minuten lang Star Trek. Wir werden diese Technik so lange wie möglich am Leben erhalten. Was nicht heißt, dass die irgendwann kaputt gehen. Davon ist, glaube ich, gar nicht auszugehen, sondern einfach, es wird immer schwieriger werden, in Zukunft 35mm Filme zu bekommen. Vor allem bei kommerziellen Verleihern. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir in Zukunft bei Kinemathek, wie sie alle heißen, anfangen werden.
Bis es dann aber soweit ist und man im Kino im Kasten wieder Klassiker in 35mm schauen kann, sind noch ein paar technische Feinjustierungen vonnöten. Das wurde auch sichtbar, als die Umbauarbeiten am Gebäude in der August-Bebel-Straße zum letzten Wintersemester abgeschlossen waren und man das mit einer ganz besonderen Vorführung feiern wollte.
Das war die Auftaktveranstaltung nach der Sanierung. Da haben wir uns gedacht, thematisch so eine Anspielung auf den ersten Film, der ja irgendwie jemals lief, scheinbar nach unseren Aufzeichnungen, also thematisch irgendwie angelehnt an Spielen wir das Lied vom Tod, aber dann dachten wir auch jetzt, wo so ein bisschen wo unsere NVA-Sessel rausgerissen wurden, wo so ein bisschen der Geschichte verloren gegangen ist, auch so eine Anspielung auf die DDR, sind wir dann relativ schnell bei Spur der Steine gelandet. Das ist ja, das wird glaube ich auch bezeichnet als einer der ersten, also der erste und einzige Western, der in der DDR irgendwie verfilmt wurde. Und den haben wir uns dann tatsächlich bei der Kinemathek hier in Berlin auf 35mm besorgt. Es war ein wunderschöner Abend, aber leider ist uns die Tontechnik ausgefallen im rechtzeitigen Moment. Wir haben alles am Tag vorher noch getestet, es lief. Und als dann der Film begonnen hat, haben wir gemerkt, wir haben keinen Ton und mussten dann traurigerweise auf DVD umspringen. Aber das wäre wirklich nochmal so ein Highlight gewesen.
Der Umbau des Hörsaalgebäudes hat das Kino im Kasten zu einem sehr modernen und bequemen Kino gemacht, indem man durchaus mal den ein oder anderen Film genießen kann. Doch das, was es von anderen Filmtheatern abhebt, ist neben der 35mm-Technik auch das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder. Jede und jeder ist gern willkommen, auch am Rande der Vorführung.
Wenn die 35mm-Projektoren wirklich irgendwann mal ernsthaft laufen, also wer einfach nur Interesse an der Technik hat, darf gern auch die Zeit hier oben verbringen. Also wir hatten das vor dem Umbau auch wirklich, dass wir Leute hatten, die uns aber Gesellschaft geleistet haben und zugeguckt haben, sich die Technik angeguckt haben. Einige sind bei uns geblieben, einige haben sich nur ein Bild davon machen wollen. Also bei uns sind eigentlich alle Türen offen.
Wie man mit den Kikern in Kontakt treten kann, erzählt uns Deborah, die sich vor noch nicht allzu langer Zeit dieselbe Frage gestellt hat.
Ich hatte das über einen kleinen Flyer mitbekommen und dann von Leuten gehört, dass es echt cool hier sein soll. Und dann habe ich die Website gesucht und da steht total freundlich, dass Leute gesucht werden und jeder mitmachen kann. Und ich bin dann auch sofort eingeladen worden, habe eine Führung bekommen und da geblieben.
So war das also mit dem Kino im Kasten der ehemaligen NVA-Ausbildungsstätte hier in Dresden. Es sind wirklich wahnsinnig nette Leute dort und man kann sich super mit denen unterhalten. Man kann dann natürlich auch toll Filme schauen, nur zu empfehlen.
Und sehr günstig.
Genau, sehr günstig, nämlich meistens für nichts. Und wenn man jetzt Lust bekommen hat, da mitzumachen, dann schaue man doch einfach auf www.kino-im-kasten.de. Da sind alle weiteren Informationen und Kontaktdaten liegen da für euch bereit. Wir kommen jetzt zum entspannteren Teil der Sendung, nämlich zum
Film
Kränzchen.
Tratsch und Klatsch und Klatsch und Tratsch. Hier ist das Campus Radio Dresden.
Filmkränzchen.
Mittlerweile sind wir bei 45 Grad angekommen, aber der Kaffee zum Filmkränzchen darf natürlich nicht fehlen. Wir schlürfen hier, das bin ich, der Ilja, und mit mir der Lukas, der auch seinen Kaffee genießt, mit Kaffee und Zucker, oder?
Nein, ohne Schwarz, alles. Nein.
Ja. Dazu haben wir natürlich Gäste eingeladen, zum einen natürlich den Martin.
Morgen.
Morgen, er ist schon im Element für einer unserer kleinen Filmhighlights. Und gleich werden wir auch noch Anne dazu schalten aus ihrem Urlaubsregion. Weiß nicht, wo befindet sich denn Anne gerade?
Ich glaube, war das nicht irgendwie in Lampukistan?
Lampukistan, genau. Ich glaube, sie versucht sich gerade ein bisschen...
Ich möchte jetzt den Barottchef gerne verführen.
Ja, genau.
Staatschef. Wie ist denn der Vorname vom Barottchef?
Boris Barottchef.
Alles klar. Da fangen wir mit unserem ersten Film an und das wäre Slow West.
Rose, my love.
Jane, my Romeo.
Wo Western draufsteht, ist auch Western drin. Ein junger Schotte reist ganz allein durch den wilden Westen. Gespielt wird er vom talentierten Cody Smith McPhee. Er ist auf der Suche. Er sucht sein Mädchen. Sie und ihr Vater haben sich auf einer kleinen Farm niedergelassen. Sie müssen sich verstecken. Ein hohes Kopfgeld ist auf sie ausgesetzt. Nun hat der junge Schotte das Glück, einen richtigen Gunman als Mitstreiter zu finden, der ihn beschützen kann. Gespielt wird er von Michael Fassbender. Doch ist er wirklich ein Mitstreiter? Oder hat er anderes im Sinn? Was sagt die Redaktion zum Langfilmregiedebüt von John McLean?
Not bad, kid.
Ja, was sagt denn die Redaktion dazu? Vielleicht fragen wir einfach mal unsere im Urlaub sich befindende Redakteurin Anne, die uns jetzt per Telefon zugeschaltet ist.
Steht die Leitung nach Lampukistan. Hallo Anne.
Ja, hallo aus Lampukistan.
Du hast den Film quasi zusammen mit uns angeschaut. Wie fandest du denn den Neu-Western quasi, wie wir quasi uns ein bisschen da angelesen haben?
Also ich fand ihn auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Vor allem wurde ja sehr stark mit so Western-Klischee auch gespielt. Daher denke ich, würde man das auch als Neo-Western oder Neu-Western oder wie auch immer, glaube ich, schon einordnen können.
Anne, du studierst ja oder hast dich ja auch mit Westernfilmen, glaube ich, im Studium beschäftigt. Was sind denn so Klischees in einem Western oder überhaupt, was gehört zu einem Western?
Zuerst mal gehört natürlich dazu, dass man gen Westen reist. Also diese Westeroberung, also Amerika, das Gebiet Amerikas auszuweiten, gegen Indianer kämpfen, ist auch immer sehr typisch. Also gegen diese unzivilisierten Wilden sozusagen. Und dann hat man natürlich seinen Western-Helden, der meistens ein bisschen so ein Outlaw ist. Also jemand, der alleine reist.
So ein Einzelgänger.
Einzelgänger, das war das Wort, was ich gesucht habe.
Wie heißt das bloß im Deutschen? Ja, also die Indianer kommen relativ kurz und sind, glaube ich, auch in der Geschichte unwichtig, kommen ab und zu mal vor.
Ja, ganz am Anfang gleich kommt einer, der rennt aber eigentlich nur weg.
Genau, die sind halt unrelevant. Fand ich wieder schön für den Western, weil man sich gar nicht so in dieses Sumpfgebiet der Indianerdarstellung bewegt hat, ja. Das immer wieder auch falsch und irgendwie auch konstruiert und dargestellt wird. Ja. Hervorragend fand ich einfach diesen Jungschauspieler, deren Herrn Cody
Smith McPhee.
Ja. Das ist ein Talent, der hat für mich halt auf jeden Fall diesen romantisierten, etwas Taugenichts quasi verkörpert, der irgendwie in einer romantischen Welt lebt, wo er so seine Flamme hatte, der sich nicht rantraut und dann irgendwo trotzdem da für sie ist, aber er würde für sie einstehen und auch irgendwo die Waffe zücken, aber er weiß nicht mehr so richtig, wie diese Waffe funktioniert. Und das fand ich sehr, sehr bezaubernd, wie er das gespielt hat.
Ja, ich kenne den auch. Also ich die ganze Zeit saß ich in diesem im Kino, wir haben das ja zusammen in einer Pressevorführung gesehen, da kommt ja auch erst jetzt
am 30.07.
Ja, wenn ihr das live hört, quasi in 4 Tagen raus. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kennst du den? Ich kenne den irgendwoher, ich habe es bis heute nicht rausgefunden.
Der hat, glaube ich, bei dem US-amerikanischen Remake von So finster die Nacht, diesen Vampirfilm, hat er, glaube ich, den Jungen gespielt.
Das kann sein.
Ja, ich weiß nicht, letzte Right One In oder irgendwie so, glaube ich, heißt der. Ich hatte jetzt den Film nicht gesehen, habe ich leider nicht geschafft. Aber mir ist aufgefallen, der geht nur 84 Minuten.
Ist mega angenehm.
Also mega angenehm, ja.
Ich fand, also es ist halt wirklich, also er heißt ja nicht umsonst Slow West. Also es ist wirklich ein bisschen slow für den Western. Also es ist wirklich ein langsames Tempo. Dann am Ende hat man dann so eine Action-Szene. Ich finde, länger hätte er nicht sein dürfen. Hättest du da noch 20 Minuten draufgepackt, hätte ich gesagt, ja, das hätte 20 Minuten weniger sein müssen, weil irgendwann hat das halt auch seine Grenze erreicht, finde ich. Also er hat viel angespielt, wie er auch schon gesagt hat, aber das hatte eine Grenze einfach.
Deswegen darf man sich eigentlich vom Trailer, der im Moment gerade in den deutschen Kinos mitläuft, nicht verführen lassen. Der Trailer ist sehr auf Action geschnitten. Da knallt es irgendwie 2,5 Minuten, denkst, okay, da guckst jetzt irgendwie so einen neuartigen Michael Bay Actioner, überall knallt. Das ist ja nicht, es ist eine schöne Geschichte, eine ein bisschen melancholische Geschichte, die einfach so gerne auch mit der Kameraeinstellung spielt und so diese Ferne zeigt. Das ist so dieses typische, wahrscheinlich Western-artige. Und dadurch, ja, also auf jeden Fall nicht vom Trailer verführen lassen. Es ist gemütlich in der 80 Minuten auch schnell geguckt und auch vom Insgesamtkonzept fand ich sehr schön.
Ist er denn schön brutal, so wie in Tarantino? Oder muss man sich da an was anderes gewöhnen?
Also ich hatte so den Eindruck, natürlich gibt es auch Kampfszenen und Schüsse und es fließt auch Blut. Und gerade hin zum Ende dem Film, das war schon relativ Tarantino-würdig. Also ich habe mich sehr daran erinnert gefühlt, auf jeden Fall.
Aber das war wieder, glaube ich, so ein bisschen untypisch. Das war zwar so eine Art Stand-off, was ja wieder typisch ist, aber das ist so in diesem raschen, also meistens ist es ja so konzentriert auf zwei Charaktere oder zwei Gruppen, aber da kamen auf einmal so viele Gruppen zusammen und dann ist da so eine Hektik ausgebrochen, die ich relativ untypisch für einen Western fand.
Vor allen Dingen, weil auch die Frau schießt. Und die Frau auch am Ende übrig bleibt, im Prinzip.
Ich habe es als schöne Genre-Diskussion empfunden. Auch wenn er mich jetzt persönlich nicht so gekriegt hat wie andere Western, zum Beispiel Unforgiven oder so. So hat er mich dann doch nicht mitgerissen, aber war gut, hat sich gelohnt, auf jeden Fall.
Wie fandet ihr Michael Fassbender oder Michael Fassbender? Ist ja mal wieder so eine Paraderolle eigentlich für ihn. Und wie fandet ihr ihn, also Anne zum Beispiel?
Der hat mich sehr an Clint Eastwood erinnert, so in seinen Western-Rollen. Also ist halt schon so dieser typische Western-Held, genau. Also wie wir ihn vorhin schon beschrieben haben eigentlich.
Aber er wird so ein bisschen aus dieser Rolle rausgenommen, also weil er ist ja nicht so quasi die Hauptfigur, also er ist schon eine Hauptfigur, aber er ist nicht die, weil die spielt ja Cody, ich sage einfach Cody, weil der Nachname ist einfach zu anstrengend.
Irgendwas mit Vieh.
Ja. Und deswegen bricht das ganze Genre auch so ein bisschen auf, habe ich den Eindruck gehabt. Das fand ich ganz interessant.
Das wird schon so ein bisschen dekonstruiert. Also man hat ja auf der einen Seite so diese romantische Sicht vom Westen und dann wird ja aber auch schon diese brutale Realität gezeigt. Jeder für sich selbst im Prinzip. Und ich würde sogar sagen, also trotzdem, dass jetzt zum Beispiel Indianer nicht so eine krass tragende Rolle gespielt haben, wurden die halt wenigstens gezeigt und auch Afroamerikaner, dass das halt, also diese Vielfalt eigentlich von Menschen, die an dieser Westbewegung beteiligt waren. In normalen, traditionellen Western sind es ja dann doch immer nur die Weißen, sag ich mal.
Ich finde das faszinierend, weil wir reden gerade halt über einen Western, halt der in den Vereinigten Staaten ja quasi spielt. Der ganze Film wurde aber in Neuseeland gedreht und das fand ich dann, als wir den Film geschaut haben und so, man schaut das und ist eigentlich in diesem Western-Genre drin und dann wird einem so bewusst, hey, ist eigentlich gerade Neuseeland, was man da sieht. Und was Neuseeland für eine Filmkulisse einfach bietet, was für eine Reichhaltigkeit, ist einfach unglaublich.
Das weiß spätestens seit dem Herrn der Ringe jeder, wie reichhaltig an Landschaften Neuseeland ist.
Das hat halt, das war irgendwie jedes Mal, aber das war auch irgendwie, weiß nicht, alle so 20 Minuten dazu. Krass, weil irgendwie, gut, weil, was sagtest du gerade?
Ja.
Herr der Ringe.
Ja.
Ja, Herr der Ringe hast du gerade gesagt. Das ist halt noch so Fantasy und dadurch ist es halt eigentlich noch ein bisschen entfernter. Aber Western ist halt noch etwas näher an der Realität. Und dadurch denkst du, oh Gott, krass irgendwie. Das ist halt ein komplett anderes Land und irgendwie 1000 Meilen weit weg. Und hat einfach so eine wunderschöne Kulisse einfach für diesen Western-Film.
Also lohnt sich da auf jeden Fall auch das Kinoticket, gerade für die Bilder und die Landschaften.
Ja, auf jeden Fall.
Also, das hat Spaß gemacht.
Also er ist nicht nur wegen den Landschaften, sondern er ist auch schön, schön gefilmt, muss man echt mal sagen.
Auf jeden Fall. Und es kommen sogar noch Game of Thrones Freunde auf ihre Kosten. Der Schauspieler von The Hound ist mit dabei und das hat dann immer, das freut dann einen immer so, wenn man die Schauspieler auch außerhalb der Serie nochmal sieht. Genau, das ist auf jeden Fall eine schöne Abkühlung jetzt bei diesen heißen Temperaturen. Slow West.
Genau, machen wir weiter mit Pornos.
Well, hello there, you sexy thing. You must know the password, right?
Of course.
Wir kommen um das Thema einfach nicht herum. Die Rede ist von Sex. Den gibt es nicht nur in Kinofilmen, sondern auch in Pornos. Dokumentationen über die Sexfilme scheinen in den letzten Jahren Hochkonjunktur zu haben. Eine solche erschien im Mai diesen Jahres auf Netflix. Hot Girls Wanted erzählt die Geschichten von 5 amerikanischen jungen Frauen, die ihr Glück in der Amateurpornoindustrie zu finden hoffen. Einen besonderen Blick wirft die Doku darauf, wie die Familien damit umgehen, wenn die gerade mal 18- oder 19-jährigen Mädchen aus dem Haus gehen, um das große Geld im Internet zu verdienen.
It's gone mainstream.
Eine der ersten Doku-Produktionen Produktionen von Netflix höchstpersönlich, Hot Girls Wanted. Ja, es ging quasi um das Amateurgeschäft in der Pornoindustrie in Amerika, wie das so dort ein bisschen funktioniert und wie einfach mal über Craigslist quasi irgendwie 18-, 19-jährigen Mädels bekommt. Wie fandest du den Einblick, Martin?
Also ich bin jetzt mit so einer eher niedrigen Erwartung rangegangen, gerade wo ich, also die Werbung, die man gesehen hat, die Vorschaubilder und dann war, glaube ich, Bewertung bei Netflix irgendwie ein Stern oder so. Der ist doch besser als das, aber er hat schon ein paar Probleme, so gerade dramaturgiemäßig, spannungsmäßig ist er mir da ein bisschen zu wenig und ein bisschen konventionell in der Machart. Und du merkst halt wirklich, glaube ich, die hat dann wirklich nicht viel Geld, gerade was da an Kamerabildern angeboten wird, das ist schon eher sehr schwach. Und aber es gibt letztlich doch einen guten Einblick so in gewisse Aspekte der Pornoindustrie, gerade wenn die Mädchen halt erzählen müssen, was sie machen müssen, da kriegt man schon Einblicke, die ich eigentlich nicht haben wollte und Sachen hören, die ich nicht hören wollte, aber ich finde das schon sehr, also das, da kannst du wirklich auch ein Erkenntnis gewinnen.
Ja, ich finde, ich bin schon immer sehr begeistert, positiv begeistert, wenn ein Dokumentarfilm heißt und dann nicht irgendjemand drüber labert, weil das ist nämlich eigentlich nicht eine ursprüngliche Dokumentation. Das war schon ziemlich gut, aber ja, wie du schon auch schon angesprochen hast, wenig Geld irgendwie, ja, weiß nicht, hätte man auch, ich glaube, man hätte so eine Sony HD-Cam irgendwie hinstellen können, vielleicht haben sie es auch gemacht und dann einfach so gefilmt irgendwie, ich weiß nicht, also visuell war der jetzt nicht so ansprechend, bis auf diese kleinen Einblendungen da, diese Social... Diese
Twitter 2.0 ja. Sachen quasi, dass man gezeigt hat, ja, die Pornodarstellung, da hat man ihren Künstlernamen quasi eingeblendet und dann hat man gezeigt, so und so viele Follower hat sie und dann wie rapide das steigt und so ein bisschen quasi das Twitter-Profil gezeigt, das sagt, ich bin neu im Business, folgt mir. Ihr seht quasi jede Perspektive meines Körpers. Was du als gut empfandest, habe ich aber halt als negativ empfunden, dass es keinen Begleittext quasi dazu gab, weil da fangen die an von BGB und GB und irgendwelchen Stellungen und irgendwas zu reden. Und er dachte so, was heißt denn das alles? Was ist denn jetzt BGB und DBG und wer und was auf wen und warum kommt? Und das hatte ich mich ein bisschen allein gelassen gefühlt, weil man auch einfach nur durch die Sprache versucht hat zu vermitteln, was die Mädels quasi da leisten müssen. Und es war von dem Ausdruck und von dem Inhalt immer ein bisschen zu wenig. Und dadurch war ich ein bisschen so, ja gut, also kann ich auch ein Buch lesen.
Ich weiß auch nicht genau, ob man davon leisten müssen reden kann, weil im Endeffekt war, also das haben, sie haben sich ja freiwillig da rein. Also du hast vorhin schon Craigslist erwähnt. Das fand ich zum Beispiel ziemlich krass, dass halt einfach irgendjemand sagt, hier, ich habe kostenlose Flugtickets nach Los Angeles. Ihr müsst dafür eigentlich nur vor der Kamera vögeln. So, toll. Und da wie viele sich dann melden einfach, da war dieser ganz schmierige Typ, bei dem dann irgendwie 6, 7 Mädchen auf einmal ekelhaft gewohnt haben.
Ja, der war schlimm. Direkt, der ersten Sekunde direkt unsympathisch, der Typ.
Und dazu macht dieser behinderte kleine Hund ein. Was auch nichts gegen Hunde, aber dieser Hund war
damit
nicht
hat
schön.
Damit hat er bestimmt die Mädels nur angelockt. Ich habe ein süßes Hundebaby.
Das ist alle noch aus. Lampuk ist dann zugeschaltet. Wir scheuen keine Kosten. Unser Campus-Radio-Konto ist gut gedeckt. Anne, wie fandest du das aus feministischer Frontsicht?
Also, es war auf jeden Fall mal ein ganz interessanter Einblick in diese Branche. Also für mich hatte der Film eine relativ klare Message. Ne? Also diese Mädels, total naiv, wittern einfach schnell großes Geld und machen da mit. Und am Anfang läuft das ja noch relativ gut und die scheinen da auch alle total dahinter zu stehen in den ersten Wochen. Und man sieht eben, wie so dieses Bild konstruiert wird von, das sind halt einfach Frauen, die sich ihrer Sexualität bewusst sind, die das machen, weil sie das wollen und dass diese Fassade bröckelt dann aber mit der Zeit und es zeigt natürlich auch, wie schnelllebig diese Karrieren halt sind und wie, naja, wie brutal, sag ich mal, schon die Branche ist und sie sich eben enorm auch erniedrigen müssen. Also und eigentlich alle, bis auf eine, glaube ich, oder zwei dann zum Schluss von den Mädels, die gezeigt werden, nach ein paar Monaten wieder nach Hause gehen und normales, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, in ihr normales Leben zurückgehen, weil es ihnen zu krass ist.
Die Branche hat ja dann immer mehr verlangt, also das entwickelt sich da in die Richtung, dass sie halt quasi als diese Girl Next Door irgendwie Charaktere auftauchen, quasi, ich bin doch unbekannt und haben Sex vor der Kamera und irgendwann sind sie quasi in Anführungsstrichen abgenutzt und als Gesicht nicht mehr interessant. Es kommen dann halt neue Mädchen quasi nach, die diese Girls Next Door sind. So, und dann geht's halt immer härter in diesen richtig Hardcore-Porno-Bereich rein mit Facial Abuse und Co. Und da wird's schon hart, sag ich mal, zuzuhören, weil das vom Thema eigentlich, ja.
Das hätten sie nicht gedacht. Da ist genau, dann so ihre kleine Wunschvorstellung vom schnellen Geld. Also man muss sagen, es ist wirklich schnelles Geld erstmal. Also ich glaube, die hat da irgendwie innerhalb von 2 Monaten $25,000 verdient oder so, keine Ahnung.
Genau, ich glaube, die haben pro Dreh so 2.000 bis 3.000, ja, was da rauskommt.
Aber das eben auch nur am Anfang so. Und dann nimmt das ganz schnell ab. Also die Aufträge nehmen ganz schnell ab und dann knallt man auf den Boden der harten Realität quasi. Und da ist dann der Punkt.
Ich habe gerade so viele Bilder im Kopf.
Erzähl uns von denen.
Und lieber nicht.
Nein,
wir sind dagegen.
Die nehme ich lieber in meine private kleine Kammer mit rein.
Ja,
ein Darkroom.
Das ist schon krass, was da für so eine Maschinerie dahinter ist. Also wie viele das sind, wenn die dann diese Seiten gezeigt haben und diese Anzahl, diese schiere Anzahl an Videos ist, das ist schon, ich weiß immer nicht, ob man das dann negativ oder positiv bewerten soll, ist halt immer schwierig. Und die Frage ist dann natürlich, gibt es Mädels, die das machen, weil sie das gut finden und die das eben auch lange machen, oder sind es wirklich zum größten Teil nur die aus Naivität das dann anfangen?
Also so und dann genau, das ist ja eigentlich aus dem Geld und die Naivität und
genau,
weil sie sich unabhängig fühlen.
Genau, und das hält halt aber nicht lange an. Ist das die Mehrheit? Das ist halt die Frage, weil der Film in der Hinsicht ja dann doch relativ einseitig ist, sag ich mal.
Ja, das auf jeden Fall. Also einseitig kann man den Film schon nennen, glaube ich.
Obwohl ich nochmal aus filmischer Sicht fand, also gerade eine Szene sehr merkwürdig, wo dann halt eine der Pornodarstellerin, die auch im Vordergrund steht, halt ihrem Vater das erzählen möchte, dass sie Pornodarstellerin ist und halt dann direkt im Auto sprechen so, und der Vater, der sagt einfach so, ich liebe dich, egal was du tust, ich werde dich immer lieben. Und das war halt so mega inszeniert, das würde doch ein Vater so aus einfach nicht so sagen, wenn halt die Tochter das erzählen möchte. Da finde ich, dann, da glaube ich, dann haben die schon die Filmemacher das ja in eine Richtung halt gedrückt, dann merkt man halt, dass sie ihre Aussage halt treffen wollen, dass es da viele Probleme gibt und gerade die Mädchen halt zu naiv sind. Und ein bisschen hat man das schon gemerkt und auch gerade dann zum Ende hin, wenn sie halt merken, dass das nicht alles so toll ist, dass dann auf einmal aus dem Nichts sagst du dann, ach nee, Porno ist doch nicht so geil und fängt wieder an zu heulen. Also da gerade so die Entwicklung, da weiß ich nicht, so ganz nachvollziehbar fand ich es dann nicht.
Das ist wahrscheinlich der Blickwinkel einfach zu klein, fand ich. Also das ist halt so die 3-4 Mädels, die da gezeigt werden und so. Ja, das sind so diese naiven Mädels gewesen, aber es gibt bestimmt auch unter, was weiß ich, 1000 solcher Newcomer, gibt es dann eine, die wahrscheinlich heraussticht und hier ihr Porno-Business aufzieht mit ihrer eigenen Filmverleih und irgendwie Produktionsfirma und. Schwieriges Thema. Also ich fand, es gibt noch die Porno-Doku, das klingt jetzt gerade ein bisschen brutal irgendwie, aber 9to5 Porn fand ich interessanter und hat einen besseren Einblick in diese Porno-Industrie geboten, als diese Reduktion auf dieses Hot Girls Wanted.
Das bleibt ja auch nur bei denen. Also zum Beispiel sowas wie eine Pornoseite, da irgendwie, dass man da vielleicht irgendeinen Betreiber davon mal bekommt und bei denen ein paar Aussagen, dass man vielleicht noch verschiedene Blickwinkel bekommt, ist ja nicht so. Oder auch die männlichen Pornosteller wurden ja eigentlich fast komplett ausgelassen. Das gibt es immer kurz, aber.
Ja, ganz, ganz kurze Interviews waren da bloß dabei. Ne?
Also die Entscheidungsgründe werden, also von den Mädels werden sehr, sehr einseitig dargestellt, auf jeden Fall. Weil bei der einen hatte ich zum Beispiel trotzdem das Gefühl, dass es mehr der Freund war, der ein Problem damit hatte, als sie. Und es dann aber im Endeffekt so dargestellt wurde, dass sie dann halt aufhören wollte, selbst.
Ach stimmt, das war ja der einen, glaube ich, auch. Ist das nicht sogar die gleiche, die dann erzählen, ihrem Vater ja sagen wollte, dass sie eine Pornoindustrie ist?
Ja, das ist dieselbe.
Dass ihr erster Freund sagt, ey super, dass du mit 100 anderen Männern schläfst, neben mir, finde ich echt klasse. So, und dann sagt, ah, das finde ich jetzt doch irgendwie nicht so gut.
Nach zwei Wochen.
Wahrscheinlich, weiß nicht, das ist so ein bisschen klischeebehaftet, aber es ist so ein bisschen irgendwie Südstaaten-Leute, die irgendwie in einem Dorf irgendwo in Amerika wohnen, sagen, yeah, jetzt mein großes Leben, jetzt Miami oder wo die jeder.
In Los Angeles, doch, oder? Nee, ich glaube, sie kam irgendwie aus Florida, oder? War das nicht irgendwas?
Miami war es dann, wo die Häuser waren.
Ja. Gut, also um das vielleicht mal alles zusammenzufassen, wir sind jetzt nicht hellauf begeistert. das Positive daran ist, kostet nichts, also außer natürlich den normalen Preis, den man halt für Netflix bezahlt, aber kann man sich mal anschauen, würde ich sagen.
Wenn man Interesse hat.
Wenn man Interesse hat. Alles.
Interesse am Porno
hat. Alles hört sich falsch an, was man jetzt sagen könnte.
Wahrscheinlich kann man in dem Bereich noch interessante Filme sehen.
Deswegen, wir machen jetzt einfach weiter. Wir lassen das jetzt im Raum stehen und machen einfach weiter. Und zwar mit Heil.
Jawohl.
Es ist ein Thema, das alle in Deutschland angeht. Jeden betrifft, unbequem ist und gerne verdrängt wird. Der Umgang mit Rechtschreibung.
Was ist denn hier los?
Er hat mein Power falsch geschrieben.
Heil ist ein deutscher Film. Eine Komödie, um genau zu sein. Sie handelt vom farbigen Schriftsteller Sebastian, gespielt von Jerry Hofmann. Der reist zu einer Lesung in einen kleinen ostdeutschen Ort und bekommt dort von Neonazis einen so heftigen Schlag auf den Hinterkopf, dass er sein Gedächtnis verliert. Ohne das wird er zu einer Marionette der Nazis, die alles nachplappert, was sie sagen. Besonders deren Anführer, verkörpert von Benno Fürmann, nimmt sich Sebastian an, der fortan mit fremdenfeindlichen Parolen nur so um sich wirft. Heil ist seit dem 16. Juli in den deutschen Kinos. Sehenswert oder eher nicht? Was sagt die Redaktion?
Seid ihr alle auf dem rechten Auge blind?
Also solche Scherze, die sparen Sie sich mal bitte.
Auf dem rechten Auge blind war eine sehr schöne Szene in dem Film. Nicht spoilern am besten, der Überraschungsmoment ist sehr schön. Ja, Heil läuft jetzt am 16. Juli in den Kinos. Wir haben uns den angeschaut. Lukas, wie fandest du Heil?
Ja, gute Frage. Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen, keine Ahnung, war ja auch erst gestern Abend, ich bin so ein bisschen zweigeteilter Meinung.
Lukas ist nicht zweigeteilt.
Ich bin nicht zweigeteilt. Ich habe irgendwie meine Meinung nicht gut gesammelt, weil, keine Ahnung, ich fand die ersten 30 Minuten echt großartig, also wirklich großartig. Ich habe mich sehr amüsiert und mega witzig und fand das mal total geil und frisch und neu. Und dann hat er angefangen, so ein bisschen so, keine Ahnung, so zu stottern irgendwie, der Film. Also ich weiß nicht, war dann halt einfach nur noch ein Gag aneinander geklatsche, hatte ich den Eindruck.
Also der rote Faden, der war wirklich nicht mehr zu erkennen. Das ist dann nur noch zwischen den Handlungsorten hin und her gesprungen, damit jeder irgendwie sein Fett wegbekommt. Ich habe ja mal gelesen, das passt, glaube ich, ganz gut, die Metapher, dass der Film wie ein Boxer ist, der wild um sich schlägt, aber halt nie den K.O. landet. Weil er halt so wirklich fast alle Themen, was sich um rechts irgendwie, Nazis und so, einfach einmal anspricht und jeder bekommt sein Fett weg und alles wird veralbert. Aber letztlich, es hätte man sich vielleicht auf zwei, drei Aspekte konzentrieren müssen, damit es auch wirklich ein richtiger Film wird, weil so wirkt es irgendwie echt nur wie eine Sketchshow, die aneinander gereiht ist.
Ja, genau. Also ich hatte denselben Eindruck mit dieser Sketchshow. Aber was du jetzt auch schon angesprochen hast, was ich wunderbar fand, war, dass jeder sein Fett wegbekommt und mit jeder ist wirklich jeder gemeint. Also wir haben ganz besonders die Rechten natürlich. Wir haben
Da geht's los.
Wir haben dann die Polizei, wir haben die Medien.
Die Politik,
wir haben die Antifa.
Die Antifa, ja, das ist, fand ich besonders passend, wie das so.
Die Intellektuellen waren, glaube ich, auch noch dabei.
Lass das mal ein Plenum machen jetzt.
Genau, wo man gar nichts verstanden, lass mal ein Plenum machen.
Ja.
Was hat man noch? Es gab, ja, Bundeswehr, glaube ich, hat auch noch mal ihr Fett weggekommen. Genau. Und das war mal, wie viele haben wir jetzt 7, 8 Stück quasi benannt? Ne? Und das ist halt,
Ganz Deutschland hat sein Fett weggekriegt.
Genau. Und in 104 Minuten haben die quasi so ein bisschen, nach dieser halben Stunde kam einfach dieser Slapstick-Moment. Wo du denkst, irgendwie so immer so Lady-Kracher gucken oder irgendwie 2, 3 Minuten Einspieler. Das ist halt, irgendwann denkst du, das ist ja kein Film, das ist halt einfach nur, ich nehme jetzt ein Klischee, was ich kenne, oder irgendwie steht bei Wikipedia oder irgendwelchen Seiten und ich knall das einfach wild rein. Und das hat dann irgendwann so, es war lustig, aber es war dann so, ja, hätte ruhig nur 15, 20 Minuten kürzer sein können und dann wäre das ein perfekter Film gewesen.
Auf jeden Fall, ja. Also ich denke auch, dass man da viel hätte kürzen können. Auf der anderen Seite, ich bin auch zweigeteilt bei der schauspielerischen Leistung, muss ich sagen. Also erstmal waren großartige Schauspieler dabei, ganz, ganz viele, viele Deutsche. Ich habe mal so ein paar mir rausgesucht. Also es war Benno Fürmann zum Beispiel in der tragenden Rolle, Thorsten Merten, Michael Kind, Heinz-Rudolf Kunze. So Leute, die man halt auch aus zahlreichen Tatorten und von, eigentlich aus dem ganzen, aus dem deutschen Fernsehen kennt, von überall her, Gesichter auf jeden Fall. Regie geführt hat Dietrich Brüggemann, den man auch im Film kurz gesehen hat, als irgendwie...
Nee, das ist er gar nicht, habe ich jetzt nachgelesen.
Das ist er gar nicht? Das ist
ein Schauspieler, der hat ihn gespielt.
Aber der sieht genauso
der
aus.
Der sieht relativ ähnlich, aber der hat irgendwie, der hat eigentlich eine Glatze. Der,
ja.
Deswegen, ich hätte auch eigentlich gedacht, dass er... Weil der Film ja nicht so subtil ist, deswegen sagt er einem auch Sachen häufig direkt ins Gesicht und auch der Regisseur tritt
halt. Aber er steht auch im Cast mit drin.
Also ich habe mal gelesen, dass das eigentlich nicht, aber ist ja auch egal, also zumindest tritt er auch sozusagen mehr oder weniger auf der Regisseur und sagt einem auch, wie der Humor zu verstehen ist, den er hier zeigt.
Was mir noch aufgefallen ist, dass der die übertriebene Musikeinsatz, also die Musik hat einfach geplärrt irgendwo, auch bei jeder Gelegenheit war die Musik so laut eingesetzt und dadurch...
Ich hatte aber auch irgendwie den Eindruck, dass es vielleicht am Saal lag, dass es ein bisschen laut eingestellt war. Also das ist vielleicht ein bisschen...
Das PK Ost ist schuld.
Oh, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sonst darf ich nie wieder ins Kino gehen, da wahrscheinlich.
Das passt ja auch dazu, eigentlich zu diesem sehr lauten Film, der halt so seine Sicht so rausschreit, dass dann halt auch die Musik halt so auf die Fresse ist.
Mhm. Ja. Ich fand, also weil hier hat auch der Trailer schon wieder was anderes vermittelt. Also es ging so alles so Richtung Nazi und man macht sich so ein bisschen über Faschisten quasi lustig, über lustige Neonazis. Aber dann ging das so halt in alle Bereiche irgendwie und das fand ich dann so too much. Also man hätte sich vielleicht auf 2-3 Sachen konzentrieren können, aber dann aber richtig das Ganze einsetzen.
Es ist vielleicht so ein schöner Rundumschlag irgendwie. So ein schöner Versuch zumindest von einer Analyse, wie ist denn Deutschland gerade eigentlich drauf, so insgesamt.
Bräuchte man wahrscheinlich jetzt noch ein paar andere Filme, die sich dann vielleicht das als Anschluss nehmen und sich dann speziell mit 1-2 Themen dann direkt beschäftigen und das vielleicht auch ein bisschen...
Ja, vielleicht ist das der Anfang von
irgendwie...
Stimmt, wenn in Deutschland auch mal sowas wie so ein Diskurs innerhalb von Filmen dann so stattfinden würde, das wäre cool. Mal
schauen. Ich fand unser Kontrastprogramm halt interessant, weil wir in der letzten Folge Victoria als Megafilm angeschaut haben, als mega geilen deutschen Film angeschaut haben, sondern schaut man sich halt Teil an und denkt so, also das ist so ein bisschen High Alarm auf Müggelsee oder sowas.
Aber obwohl nicht ganz so schlimm, nicht? Also
nein, es macht Spaß, aber ich würde nicht sagen, dass man unbedingt ins Kino gehen muss, aber man soll es auf DVD haben.
Ja,
glaube ich. Super Film, worüber man auch diskutieren kann, weil halt nur mal so viele Themen anspricht. Also kann man sich schon mal auf einen verregneten Nachmittag, wie man es schön sagt, kann man sich den angucken und darüber reden.
Ja.
Aber mehr eher nicht. Also wird jetzt keinen großen Metaprozess in Gang setzen. Dann
aber obwohl, vielleicht doch. Was ich mich interessieren würde, ist, was passiert denn, wenn von diesen Gruppen, die da angesprochen werden, Leute diesen Film sehen, von allen, also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie der ARD-Intendant, obwohl, dann wird das wahrscheinlich
nicht. Martin hat das sehr schön gesagt, also es wird ja niemand K.O. geschlagen, dass man sagt, okay, jetzt die Medien haben hier richtig ihr Fett weggekriegt. Also das ist so wie... Ich sag mal, Bildblog das macht.
So ein
Bild beschäftigt sich mit der Zeitung und Pi sagt die immer wieder, aber davon wird die Bild nicht untergehen.
Gut, außer die Nazis halt. Also die kriegen Nazis, schon, also gut, aber die sind wahrscheinlich sowieso nicht das Zielpublikum.
Die Nipster.
Obwohl auch, wer auch total, also der Verfassungsschutz. Die auch. Die werden sich richtig freuen.
Richtig schön alle Klischees bedingen. Also, falls das Wetter sich in den nächsten Wochen ein bisschen ändert und irgendwo, weiß ich nicht, 15 Grad werden und es regnet den ganzen Tag, dann bewegt euch auf jeden Fall mal zu Heil und nehmt ein paar Freunde mit. Kauft euch ein Bierchen im Kino. Also, der Schaubock läuft es aktuell und im PK Ost. Supportet die kleinen Kinos auf jeden Fall. Genießt einfach den Film, macht Spaß. Der hat immer wieder richtig gute Momente, aber es zieht sich durch die Länge ein bisschen. Und wäre der ein bisschen geschrumpft, wäre das halt noch besser gewesen. Aber an sich habt ihr halt super coolen Humor.
Ja, also man lacht viel. Man lacht viel.
Man lacht viel und hat wunderschöne deutsche Ansprachen von einem Sven Stanislavski mit schönem deutschen Namen.
Ihr Deutschen. Aus den Städten, aus den Dörfern, aus den Bergen.
Solange ja Martin und Lukas den Film nochmal zitieren, das ist natürlich sehr schön in Erinnerung geblieben. Ja, wollen wir unser Filmkränzchen beenden?
Ja, würde ich sagen, müssen wir.
Vielen Dank, Martin, für deine Eindrücke. Und Anne aus Lampukistan steckt immer noch in der Leitung. Ich glaube, unser Konto ist langsam nicht mehr gedeckt. Anne, vielen Dank, dass du rangehen konntest am Satellitentelefon. Ich hoffe, dein Seidenstraßenverkauf in Lampukistan funktioniert bald.
Auf jeden Fall, die lampukischen Hipster, die rasten aus auf meine selber gestrickten Mützen.
Jetzt sollten wir jetzt mal einmarschieren in Lampukistan.
Das machen wir jetzt.
Es wird Zeit.
Das machen wir jetzt. Wir klauen uns ein paar Panzer bei der Bundeswehr und marschieren in Lampukistan ein.
Ich würde sagen, wir marschieren jetzt heute nirgendwo
ein. Außer ins
Schwimmbad vielleicht.
Außer ins Schwimmbad, das wird auf jeden Fall Zeit. Ja, das war das 6. Filmmagazin. Heute hatten wir, was hatten wir denn heute als?
Wir hatten heute eine Reportage zum Beispiel über Unikinos, im Besonderen das Kino im Kasten hier in Dresden. Wir haben über Heil gesprochen.
Wir haben über Hot Girls Wanted gesprochen.
Und wir haben gesprochen über Slow West. Der läuft dann irgendwie in 4 Tagen am 30. Juli in den Kinos an. Damit verabschieden wir uns, Ilja und ich.
Genau. Und ihr kriegt ja noch einen kleinen Schmankerl, wenn ihr das Ganze live hört am Sonntag im Coloradio. Dann könnt ihr noch ein bisschen handausgewählte Filmmusik von uns genießen. Ungefähr nochmal eine halbe Stunde, was uns gefällt, was der Redaktion gefällt. Also schaltet auf jeden Fall auch dort ein, weil das bringt auf jeden Fall sogar noch mehr als der Inhalt dieser kleinen Sendung.
Das stimmt. Wir wünschen euch einen schönen Rest Juli und bis Mitte August, bis wir uns dann wieder melden. Eine schöne Zeit, geht öfter mal ins Kino und
wir spielen jetzt eine Runde Schwitz, pass auf.
Macht's gut.
Das Filmmagazin vom Campus Radio Dresden.
Campus Radio im Netz unter
www.campusradiodresden.de.